Wie stirbt man professionell? Es hängt davon ab, was man getan hat in diesem Leben. Der Gärtner beißt ins Gras, der Maurer springt von der Schippe und der Koch gibt den Löffel ab. Den Elektriker trifft der Schlag, der Pfarrer segnet das Zeitliche und der Schaffner liegt in den letzten Zügen. Der Spachtelfabrikant kratzt ab, der Förster geht in die ewigen Jagdgründe und der Turner verreckt. Der Optiker schließt für immer die Augen, der Rabbi geht über den Jordan und der Spanner ist weg vom Fenster. Der Zahnarzt hinterlässt eine schmerzliche Lücke, der Gemüsehändler schaut sich die Radieschen von unten an, der Fechter springt über die Klinge, die Putzfrau kehrt nie wieder und der Autohändler kommt unter die Räder. Ihr alle wisst, dass der Tod die Realität ist, obwohl wir das manchmal gern verdrängen, obwohl wir manchmal so tun, als ginge uns das Ganze nichts an, als würde uns das nicht passieren, aber die Tatsache ist schlicht und einfach, die Todesrate ist 100% auf diesem Planeten. Jeden erwischt es mal. Die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit zu sterben? Bist du bereit für die Ewigkeit? Und wie wirst du die Ewigkeit verbringen? Und Jesus hat uns gelehrt, dass die Entscheidungen hier in diesem Leben, wie wir hier leben, dass es Auswirkungen haben wird, wie unser Leben in der Ewigkeit aussehen wird. In einem gewissen Sinn schreiben wir unser eigenes Testament für die Ewigkeit mit den Entscheidungen, die wir hier treffen. Wir müssen uns den Kontext anschauen von der Geschichte hier, die wir heute betrachten. Jesus hat eine Geschichte erzählt über einen Verwalter zu Beginn von Kapitel 16. Ein Verwalter, der seine derzeitigen finanziellen Möglichkeiten dazu gebraucht hat, um für die Zukunft vorzusorgen. Und Jesus hat uns gesagt, er ist ein Vorbild für uns. Er hat uns gesagt, macht euch Freunde im Himmel mit eurem Euro. Wirklich hat er gesagt mit dem Mammon, aber das ist, was Mammon bedeutet. Reichtum, Wohlstand. Und er hat uns gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Euro. Das ist unmöglich. Und dann haben wir gelesen, dass die Pharisäer Jesus ausgespottet haben. Warum? Sie waren geldliebend und sie haben ihn ausgelacht. Und Jesus hat ihnen im Prinzip gesagt, ihr versucht vor den Menschen gut dazustehen und als die Geistlichen dazustehen, aber Gott kennt euer Herz. Ihr seid wirklich Götzendiener. Sie haben für das Geld gelebt, sie waren Materialisten, sie haben für den Wohlstand gelebt und nicht für Gott. Ihr höchstes Ziel war nicht, Gott zu gefallen, sondern ihr Ziel, ihr Lebensinhalt war, reich zu werden, Zeug anzuhäufen. Diese Pharisäer waren durch und durch selbstsüchtige Menschen, die hatten kein Herz für ihre Mitmenschen. Und Jesus hat ihnen gesagt, ihr seid Gesetzesbrecher. Das waren die ehrwürdigen, heiligen Männer in den Augen der Leute. Er hat gesagt, nee, ihr seid Gesetzesbrecher. Ihr habt Gottes Wort so verbogen, wie es ihnen gepasst hat. Es an ihren Lebensstil angepasst, um es zu rechtfertigen, wie sie gelebt haben. Und Gott sagt, ihr seid Gesetzesbrecher. Sie haben nicht auf Gott gehört. Sie hatten unbußfertige, stolze Herzen. In Vers 16 hat Jesus im Prinzip gesagt, sie haben nicht gehört auf die Propheten des Alten Testaments. Die Leute, die über Jesus prophezeit haben. Über 300 Prophetien im Alten Testament über ihn, die er alle erfüllt hat. Im Alten Testament war auch ganz klar offenbart Gottes Herz für arme Menschen und bedürftige Menschen. Den Propheten, ihr könnt Jeremia lesen zum Beispiel, da kommt es ganz stark raus, oder ich lese euch vor aus dem Gesetz, aus 5. Mose, Kapitel 15. Da heißt es, wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder, in einen deiner Tore, in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen. Sie haben nicht auf die Propheten gehört im Alten Testament, sie haben nicht auf Johannes den Täufer gehört. Was hat er gepredigt? Er hat gesagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Matthäus 3 lesen wir, Vers 7, als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sahen, die Taufe war das äußere Zeichen für Umkehr, und die Pharisäer wollten äußerlich alles richtig machen, wollten als geistlich und heilig erscheinen. Als viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kamen, da sprach er zu ihnen, Otternbrut, gut Deutsch, Schlangenkinder, ihr Teufelskinder. Wer hat euch gewiesen, im kommenden Zorn, das heißt Gottes Gericht, zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Wir sind gerettet, weil wir Juden sind, weil wir Nachkommen Abrahams sind. Deswegen ist alles okay mit uns. Johannes sagt, ich sage euch, welche Nachkommen ihr seid. Ihr seid Teufelskinder. Das ist, was ihr seid. In Lukas 3 in der Parallelstelle sagt er schon, ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Er beantwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, teile mit dem, der keins hat, und wer Speise hat, der tue ebenso. Die Pharisäer waren nicht gewillt, das zu tun. Die waren geldliebend. Denen war das ein bisschen zu radikal. Die waren Materialisten, die haben ja Geld geliebt und nicht Gott geliebt. Hey, wir sind bereit, religiös zu sein, okay? Schöne Taufzeremonie durchzumachen. Vielleicht ein bisschen Kleingeld in Spendenbox im Tempel zu werfen, damit alle Leute sehen können, wie toll wir sind, wie heilig wir sind, dass es ein bisschen klingelt. Aber wir werden nicht wirklich unsere Habe teilen. Wir werden nicht wirklich unser Leben mit einem Bedürftigen teilen. Es ging denen zu weit. Religion, religiös sein ist eine coole Sache, solange es uns nichts kostet. Kennt ihr solche Leute, die so denken? Habt ihr selber schon mal so Gedanken gehabt? Ich glaube, wenn unser Glaube uns nichts kostet, dann müssen wir uns echt Sorgen machen. Johannes der Täufer hätte uns hier gesagt, dass Buße nichts Theoretisches ist, sondern Buße ist was Praktisches. Umkehr. Jakobus, der Apostel Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und Gott sucht nach Frucht in unserem Leben. Frucht des Geistes, Liebe. Und wenn ein Mensch wirklich bekehrt ist, wenn er den Geist Gottes in seinem Herzen hat, dann wird er nicht nur sich selbst lieben, sondern Gott lieben und seine Nächsten lieben. Johannes sagt uns, ein fruchtleerer Baum ist ein toter Baum. Der Apostel Johannes schreibt im 1. Johannesbrief 3, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst, das heißt, liebt nicht seinen Bruder, ist er ein Lügner. Er macht sich was vor. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann er nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Du liebst nicht Gott, wenn du kein Herz für deine Mitmenschen hast. Das ist nicht Gottes Herz. Also die Pharisäer haben nicht auf das Alte Testament gehört, auf die Propheten des Alten Testaments, sie haben nicht auf Johannes den Täufer gehört und sie haben auch nicht auf Jesus gehört. Auf seine Predigt des Evangeliums von Gottes Reich sehen wir hier in Vers 16. Sie waren nicht gewillt, sich zu bekehren. Sie waren nicht gewillt, umzukehren und ihr Leben zu verändern, Gott König sein zu lassen in ihrem Leben, Jesus anzunehmen als den Retter um den Herrn in ihrem Leben. Und ihr unbußfertiger, unbekehrter Zustand zeigt sich in ihrer Habsucht und ihrer Geldliebe, Materialismus und in ihrer Lieblosigkeit. Geldbörse spricht lauter als der Mund, oft. Und was wir mit unserem Besitz machen, hat Jesus uns gesagt, es offenbart uns, wo unsere Herzen sind. Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Wo ist dein Schatz? Das gibt dir eine gute Vorstellung, wo dein Herz wirklich ist. Und in diesem Kontext jetzt, Kontext von Ungehorsam gegen Gottes Wort, im Kontext von Geldliebe, und dass die Pharisäer Jesus verhöhnt haben, erzählt er ihnen jetzt noch eine weitere Geschichte. Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Geschichte, die die meisten kennen. Gibt eine Debatte unter den Bibelauslegern, ist das ein Gleichnis oder ist das eine wahre Geschichte, sind das echte Personen, die damals alle gekannt haben, von denen Jesus hier in dieser Geschichte erzählt. Wenn es ein Gleichnis ist, ist es das einzige Gleichnis, in dem eine Person beim Namen genannt wird. Was ist der Unterschied, ihr Bibelworkshop-Leute? In der Auslegung? Na, der Unterschied ist in der Gewichtung von den Details in der Geschichte. Ihr wisst, ein Gleichnis hat meistens eine Hauptaussage und wir wollen nicht zu viel in die Details hinein interpretieren. Ich persönlich glaube, die beste Annahme ist, dass Jesus eine bekannte Geschichte aufgreift und ihr seine eigene Färbung gibt. Dieses Thema von einem reichen Mann und einem armen Mann, deren Schicksal sich nach ihrem Tod wendet, das war eine bekannte Geschichte, war ein bekanntes Thema damals. Hat wahrscheinlich in Ägypten begonnen und dann die jüdischen Rabbis haben das aufgegriffen. Da gab es die Geschichte von dem reichen Zöllner und den armen Gesetzesgelehrten und haben das für ihre Kultur adaptiert. Es war eine vertraute Geschichte für die Zuhörer Jesu, vielleicht so wie Aschenputtel bei uns heute oder Max und Moritz. So eine Geschichte, die alle kennen, so ein Thema, was bekannt ist. Und ihr wisst, Jesus war ein Meister darin, etwas Vertrautes aufzugreifen und als Illustration für eine geistliche Wahrheit zu gebrauchen. Und wir sehen in dieser Geschichte zuerst einen ganz starken Kontrast in den irdischen Leben von diesen zwei Männern. Also zwei Extreme. Lass uns zuerst den reichen Mann anschauen in Vers 19. Es war ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und er lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Bild, was wir hier haben, ist das Bild von einem der Reichsten unter den Reichen. Ein Stinkreicher. Dieser Typ hatte Überfluss, der konnte sein Geld verschwenden, der musste sich keine Gedanken machen, sein Geld zu verschleudern. Absoluter Luxus hier. Der hatte super teure Designerklamotten. Purpur war stinkteuer damals. Farbe wurde gewonnen, indem er so Schnecken zerquetscht hat und da hat man ein paar Tropfen von diesem Purpur gewonnen. Also die Herstellung war extrem teuer für so ein ganzes Purpurgewand, das herzustellen. Absolute Luxusklamotten. Wir lesen, er hat sogar Designerunterwäsche getragen. Feine Leinwand. Und an jedem Tag hat er Party gefeiert. Jeder Tag war eine Party für diesen Menschen. Absoluter Luxus, feinste Essen, er lebte in Prunk, lesen wir, absoluter Luxus. Dieser Mann konnte sich alles leisten, was er wollte und er hat es getan und hat es auch ganz offen ausgelebt. Und in den Augen der Pharisäern war das ein angesehener geistlicher Mann. Erinnert euch, die Pharisäer oder die Leute damals haben so gedacht, dein sozialer Status drückt im Prinzip deine Geistlichkeit aus. Oh, wenn du reich bist, dann bist du gesegnet von Gott. Das ist ein Zeichen für Gottes Wohlwollen, dass du Gott gefällst, dass du ein gerechter, heiliger Mensch bist. Auf der anderen Seite, wenn du arm bist oder krank bist, dann ist es ein Zeichen, dass du Gott nicht gefällst. Da muss irgendeine wirklich schlimme Sünde sein in deinem Leben. Du musst wirklich Mist verbockt haben, dass dir so geht. Kommt euch das bekannt vor? Manche verwirrte Christen denken auch heute noch so. Aber es ist nicht biblisch. Vers 20, lasst uns den Armen anschauen, den Kontrast zu diesem absoluten Luxus des reichen Mannes. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Also ein armer Mann, der liegt in dem Tor von dem Reichen. In der Hoffnung, dass die reichen Gäste, die da eingeladen sind, bei ihm vorbeigehen und dass ein bisschen was für ihn abfällt. Und er begehrte von den Abfällen zu essen. Nicht mal irgendwo einen Teller abzubekommen oder die Reste abzubekommen, sondern die Abfälle. Wenn die Leute damals gegessen haben und fettige Finger hatten, die hatten keine Servietten damals, aber was die getan haben, die haben sich dann in ihrem Fladenbrot und im Brot abgewischt und dann haben sie es einfach weggeschmissen, vielleicht hier aus dem Fenster raus zu den Hunden hingeworfen. Und dieser arme Mann stand in Konkurrenz zu den Hunden. Er hat begehrt, von diesen Abfällen zu essen. Er hatte Konkurrenz von den wilden Straßenkötern. Und darüber hinaus war er krank. Wir lesen, er lag da im Eingang, vielleicht konnte er nicht mal laufen. Er war voller Geschwüre. Erinnert mich an Hiob, dieser Typ war schwer krank. Es ist besonders appetitlich, die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Denkt jetzt nicht hier an netten kleinen Fifi, den ihr daheim habt. Nee, denkt an zersauste, räudige, dreckige Straßenköter. Die waren nicht tollwut geimpft. Und da liegt dieser Typ schwer krank mit Beulen und Geschwüren überall und diese Köter kommen und lecken ihn ab. Bild von absolutem Elend. Völlig anderes Extrem auf der sozialen Leiter. Auf der einen Seite absoluter Luxus, auf der anderen Seite absolutes Elend. Und die Pharisäer hätten natürlich gesagt, ja, dieser Lazarus, der ist von Gott geschlagen. Der wird von Gott bestraft. Und die wären nicht mal in die Nähe von so einem Sünder gegangen. Aber was uns ins Auge fällt an dieser Geschichte, ist, dass nur der Name von einem genannt wird. Der Name von dem Lazarus. Der Name von diesem benachteiligten Menschen. Lazarus ist das griechische Wort für das hebräische Wort im Alten Testament Eliasar. Es bedeutet so viel wie Gott ist meine Hilfe. Ich mag das. Die Menschen haben herabgesehen auf Lazarus, die haben ihn verachtet, die haben ihn vergessen, aber Gott hat ihn nicht vergessen. Gott kannte ihn bei seinem Namen. Und seine Augen sind immer auf den Bedürftigen. Gottes Augen sind auf uns. Er kennt dich, er weiß. Er liebt dich. Was uns aber auch auffällt hier, was war die Einstellung von dem stinkreichen Mann dem armen Lazarus gegenüber? Lesen wir nichts, gell? Der hat ihn einfach ignoriert. Dieser reiche Mann war kein böser Mann, der irgendwelche furchtbaren, unmoralischen Sünden hatte oder Perversität in seinem Leben, wo die Leute gesagt hätten, nee, der war ein gerechter, gesegneter, guter Mann in den Augen der Menschen, so wie die Pharisäer, zu denen Jesus hier spricht. Aber in seinem Verhalten dem Lazarus gegenüber hat sich sein wahres Herz offenbart. Er hatte kein Herz für seine Nächsten. Und dem hätte es überhaupt nicht wehgetan, hier einen schönen Teller zu backen und dem Lazarus rauszubringen. Überreste von seinem Luxusessen. Genauso wie es keinem von uns wehtut, irgendeinen Penner einen Döner zu kaufen oder so. Das juckt uns überhaupt nicht. Merken wir überhaupt nicht. Aber dieser reiche Mann hat den Lazarus überhaupt nicht beachtet. Da war ihm eigentlich egal. Die Sünde von diesem reichen Mann war eine Unterlassungssünde. Nicht irgendwas Furchtbares, was er getan hat, sondern einfach, dass er selbstsüchtig war, überhaupt kein Herz hatte für den Bedürftigen, den Gott an seine Tür gebracht hat. Und so ging er jeden Tag an Lazarus vorbei, der da im Dreck lag mit den Straßenkötern, ging vorbei zu seiner Luxusparty, zu seinem Luxusessen und hat in die andere Richtung geschaut. Diese Straßenköter hatten mehr Barmherzigkeit mit Lazarus als der reiche Mann. Die haben seine Geschwüre geleckt, ob ihm das gefallen hat oder nicht. Aber ihr wisst, wenn Hunde lecken, ist ein Zeichen von Zuneigung. Reiche Mann war die Selbstsucht in Person. Der hatte kein Herz für seine Mitmenschen. Er hat nicht geteilt. Er hat seinen Reichtum nur für sich selbst gebraucht. Und das offenbart uns, obwohl er bei den Menschen als geistlicher Mann angesehen war, das offenbart uns, dass er eigentlich Gott nicht gekannt hat. Wie ist mit uns? Laut Weltbank, ist nicht ganz aktuell, 2005, da wurde gesagt, dass gemessen am Pro-Kopf-Einkommen der Einwohner Deutschland das fünftreichste Land ist auf dieser Welt. Erinnert ihr euch noch an die Website, die ich euch vor ein paar Wochen gesagt habe, wo ihr testen könnt, wie viel reichste Mensch ihr seid auf der Welt? Hat es irgendwer gemacht? Und? Wir sind stinkreich. Ich glaube, globalrichlist.com, wenn ich mich richtig erinnere. Könnt ihr euer Jahreseinkommen eingeben und dann seht ihr, wie viel reichste Mensch ihr seid. Es öffnet die Augen. Leute, wir sind stinkreich. Wir gehören zu den absolut reichsten Menschen dieser Welt. Egal, ob wir ein Schüler sind oder ein Manager sind. Leute, jeder von uns hat Ressourcen, wirklich einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Ich meine, alle von uns rennen mit Spielzeugen rum, alle von uns haben Überfluss. Zeug, was wir nicht brauchen. Ich habe auch gelesen, dass der durchschnittliche Haushalt in Deutschland um die 280 Euro an abgelaufenen Lebensmitteln wegschmeißt. Im Jahr einfach Zeug, was wir zu viel kaufen, was wir zu viel haben. Wir haben Überfluss. Jeder, egal ob du ein Schüler bist oder der reichste Manager, du hast einen Überfluss, du bist ein reicher Mensch. Du hast Ressourcen, anvertraut von Gott, mit denen du wirklich einen Unterschied machen kannst im Leben von Menschen und für Gottes Reich. Und darüber hinaus sind wir geistlich gesegnet. Wir sind geistlich reiche Menschen. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in Jesus Christus. Und das sind bedürftige Menschen an unserer Tür. Penner. Draußen auf der Straße oder der Hartz-IV-Empfänger. Menschen, die verloren sind, die Jesus nicht kennen. Einsame Kinder, die praktisch ohne Eltern aufwachsen. Weil Eltern geschieden sind und die Mama oder Papa arbeiten muss den ganzen Tag. Gibt es Menschen, deren Leben zerbrochen ist durch Scheidung. Verfolgte Glaubensgeschwister, die im Gefängnis sitzen, Menschen, die wirklich am Verhungern sind, in Indien vielleicht oder in Afrika. Und wir haben die Mittel, denen zu helfen. Wir haben die Mittel, denen Gottes Liebe zu bringen. Du kannst ein einsames Kind aufnehmen in deine Familie und einfach mal mitnehmen, wenn ihr was unternehmt. Oder vielleicht einen alten Menschen in ein Heim besuchen. Du hast die Ressourcen, um einen Penner einzuladen zum Mittagessen. Und wäre es nicht schön, wenn du ihm nicht nur 50 Cent hinwirfst, sondern wirklich sagst, hey, ich bin interessiert an dir. Ich esse mal mit dir zusammen. um 25, 30 Euro kannst du einen Missionar in Indien ein ganzes Leben lang ernähren und ihm ermöglichen, das Evangelium zu verkündigen. Oder von mir aus ein Kind ernähren und ihm ermöglichen, eine Schulbildung zu machen. Und wir haben das Evangelium, das Jesus uns anvertraut hat. Evangelium von Gottes Vergebung in Jesus Christus. Wir haben Reichtum, einen weisen Rat in Gottes Wort. Frage ist, sehen wir die Menschen, die Bedürftigen, die Gott an unsere Tür bringt? Haben wir ein Herz für sie oder sind wir gleichgültig und schauen wir weg, wie dieser reiche Mann in unserer Geschichte? Und das gilt für uns persönlich, ich denke, das gilt auch für uns als Familien, als Gemeinde auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin persönlich sehr herausgefordert von dieser Bibelstelle. Ja, manchmal habe ich das Herz, aber ehrlich gesagt, ich kann durch die Stadt laufen, vorbei an den Verlorenen, vorbei an dem Penner, der da sitzt, vorbei an den vernachlässigten Kids und es kann mich überhaupt nicht jucken. Es juckt mich überhaupt nicht. Und wenn ich das lese, fordert mich das heraus. Und das ist mein Gebet, Jesus, ändere du mein Herz. Gib mir dein Herz für die Menschen. Auch als Gemeinde oder als Familie könnt ihr euch das überlegen. Ich glaube, wir sollten uns echt mal, nächstes Mal, wenn wir uns zusammensetzen, als Gemeinde mal wirklich analysieren, wie viel von unseren Ressourcen, von unseren Finanzen geben wir für uns selbst aus und wie viel gebrauchen wir für andere, um andere zu segnen, für Mission, für Barmherzigkeit. Mich fordern diese Stellen wirklich heraus, dieser ganze Abschnitt, die letzten paar Wochen, wo es darum geht, wie wir unsere Ressourcen verwenden. Verwenden wir unsere Ressourcen im Licht der Ewigkeit wirklich als weise Verwalter? Sind wir gute Verwalter? Persönlich, als Familien, als Gemeinde? Ich habe eine Bibelstunde gehört von einem Pastor in Amerika und er sagt, sie als Gemeinde geben über die Hälfte von allem ihrem Einkommen, geben sie weg. Missionarische Einsätze, Barmherzigkeitsdienste in ihrer Stadt und weltweit. Es fordert mich heraus, das ist, wo wir hinkommen wollen, Leute. Wir drehen uns viel zu viel um uns selbst, um unser Zeug, um unsere Gebäude, um unser Ding, dass wir es schön haben. Und das ist okay. Wir brauchen Ressourcen, um Menschen hier zu dienen, dass ihr euch wohlfühlt, wenn ihr in der Gemeinde sitzt, dass ihr zuhören könnt, dass ihr wachsen könnt. Das ist okay. Aber mit Maß und Ziel. Manche Gemeinden, glaube ich, bauen sich Denkmäler. Luxusräume. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Wir wollen nicht auf andere schauen, wir wollen auf uns schauen. Sind wir gute Verwalter? Ich finde das wirklich herausfordernd, was Jesus uns sagt. Und ich bin schon länger am Beten. Gott, wo willst du, dass wir als Gemeinde unserer Stadt dienen hier? Wo ist unser Platz? Wo ist da eine Not, der wir begegnen können? Und ich freue mich, dass das stellenweise passiert, dass wir am Kindertag mitarbeiten können und einfach Kindern Freude machen können, Kindern und Eltern Jesu Liebe bringen können. Und Weihnachten im Schuhkarton, solche Aktionen. Ein paar bei Praiseland mitmachen, um Jugendlichen zu dienen und ein paar am Herzen haben, irakischen Flüchtlingen zu helfen und sie zu unterstützen. Das ist schön. Aber Gott, was noch? Wo ist unser Platz? Was ist unsere Aufgabe hier? Ich meine, nicht jeder kann allen Nöten begegnen, aber Gott, wo ist die Person oder wo ist die Gruppe? Wo können wir auch in unserer Stadt als Gemeinde Diener sein, ein Segen sein? Ich möchte euch einladen, mitzubeten, mitzuhören, offene Augen zu haben. Seht ihr Nöte? Wo ihr sagt, hey, da ist wirklich eine Not und da haben wir Ressourcen als Gemeinde. Ich glaube, da könnten wir ein Segen sein in unserer Stadt. Wir existieren nicht als Selbstzweck. dass wir nette Gemeinschaft haben, irgend so ein religiöser Club sind. Nee, Leute, unsere Gemeinde ist eine Botschaft für das Reich Gottes hier in unserer Stadt. Und jeder einzelne von euch ist ein Botschafter für Jesus Christus. Das ist eine Anwendung von dieser Geschichte hier. Dass wir die Dienstmöglichkeiten, die an unserer Haustür sind, sehen. Und Gottes Herz haben für die Menschen, die Gott zu uns bringt. Aber wir müssen weitermachen hier. In unserer Geschichte hier. Wir haben den irdischen Kontrast zwischen den beiden Männern gesehen. Und jetzt als nächstes wollen wir uns deren Schicksal in der Ewigkeit betrachten. Da ist jetzt ein Szenenwechsel. Der Vorhang geht zu, die Bühne dreht sich weiter zum nächsten Akt. Vers 22. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Der Arme wurde vielleicht einmal begraben, wurde vielleicht da auf die Müllhalde geworfen. Der Reiche hat wahrscheinlich ein prunkvolles Begräbnis gehabt. Aber der Vorhang geht zu. Beide starben. Das ist, was wir alle gemeinsam haben. Und was Jesus jetzt weiter sagt, das muss die Pharisäer geschockt haben. Deren Vorstellung war, ja, es geht in der Ewigkeit genauso weiter, wie es hier ist. Wenn du reich hier bist und gesegnet hier ist, ist ein Zeichen für Gottes Wohlgefallen, dann wird es so weitergehen, wenn du hier arm bist, Zeichen für Gottes Missgefallen. Um es auf den Punkt zu bringen, die Reichen kommen in den Himmel, die Armen gehen in die Hölle. Das war das Denken der Leute. Aber es kam ganz anders in der Geschichte, die Jesus hier erzählt. Es geschah, dass der Arme starb und von den Reichen Abrahams Schoß getragen wurde, starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, schockierend, wow, da sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Oh, was geht hier ab? Hades ist dasselbe Wort wie das hebräische Wort Sheol im Alten Testament. Es ist einfach der Ort der Toten, wo die verstorbenen Seelen sind. Nicht der endgültige Platz, nicht Himmel oder Hölle. Das Wort für Hölle ist das Wort Gehenna. Im Griechischen, das sehen wir in der Offenbarung, der Feuersee, ganz am Ende, Ewigkeit. Vielleicht können wir uns Hades, ich meine, wir wollen uns ein zu genaues Bild machen, die Bibel sagt eigentlich gar nicht viel drüber, aber vielleicht können wir uns das vorstellen als eine Art Wartezimmer, als Vorschau auf den ewigen Zustand. Niemand konnte auferstehen und in den Himmel gehen und in die perfekte Gegenwart Gottes ohne Jesus, bevor nicht Jesus unser Problem beseitigt hat, und das ist Sünde, die uns von Gott trennt. Und so die alttestamentlichen Gläubigen, die im Glauben vorausgeschaut haben auf Jesus, die haben darauf gewartet, dass Jesus ihre Schuld wegnimmt. Und wir, Glaubensbekenntnis, ne? Wir glauben, dass Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Hat eine Freizeit gehabt mit diesen Leuten da, mit den Heiligen des Alten Testaments. Und am dritten Tage auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel. Und da hat Jesus diese alttestamentlichen Heiligen mitgenommen in den Himmel. Die konnten nicht in Gottes Gegenwart wirklich in den Himmel gehen, bevor Jesus nicht den Preis bezahlt hat. Die Opfer im Alten Testament konnten ihre Sünde bedecken, aber Jesus ist das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt hinwegnimmt. So, ich glaube, als Jesus auferstanden ist, sind auch diese Gläubigen des Alten Testaments mit ihm auferstanden, und wir lesen, nachdem Jesus auferstanden ist, dass auch bekannte alttestamentliche Heilige da in Jerusalem herumgelaufen sind, wieder auferstanden waren. Ich glaube, im Neuen Testament, wenn ein Christ stirbt, Paulus sagt, wenn wir abwesend sind von unserem Leib, dann sind wir gegenwärtig bei dem Herrn. Paulus hatte die Erwartung, dass wenn er stirbt, dass er sofort in Gottes Gegenwart ist. Ich glaube, dass wir sofort in den Himmel gehen. Zu Gott. Jesus hat uns erlöst. Wir müssen nicht länger warten auf unsere Erlösung. und die Seelen von den Ungläubigen, die sich Jesus nicht anvertraut haben in diesem Leben, ich glaube, die warten da noch in diesem Bereich bis auf den Tag des letzten Gerichts, bis sie auferstehen werden und gerichtet werden und in die Hölle geworfen werden. Gehenna. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel hineininterpretieren in diese Stelle, dass wir uns jetzt nicht zu genaue Vorstellungen ausmalen, wie alles genau sein wird nach dem Tod, im Jenseits. Offensichtlich ist da vieles Bildsprache hier, um ewige, unbeschreibbare Dinge wirklich verständlich rüberzubringen, den Zuhörern. Aber wir lesen hier, dass Lazarus von den Engeln getragen wurde in Abrahams Schoß. Was immer das ist, Abrahams Schoß, aber das ist cool. Das ist gut für einen jüdischen Mann. Im Alten Testament, wenn ihr nachliest, wurde immer gesagt, er wurde zu seinen Vätern versammelt. Das ist diese Vorstellung hier. An den Ort, wo die alttestamentlichen Gläubigen sind. Vielleicht können wir sagen, den Himmel des Alten Testaments. Vielleicht können wir uns Abraham so vorstellen wie Petrus heute in populären Denken, Petrus, der an der Himmelstür steht. Dahin kam Lazarus, in den Schoß Abrahams, an den Ort wurde er getröstet, wo die sind, die auf Gottes Seite waren. Auf der anderen Seite lesen wir, der Reiche war in Qualen, Vers 23. Als er im Hades, diesem Totenreich, seine Augen aufschlug, in Qualen war, sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Also er war fern von Abraham, er war fern von diesem Ort oder diesem Zustand des Trostes. Ich möchte ein paar kurze Anmerkungen machen dazu, ein paar Beobachtungen. Erstens, was hier nicht gesagt wird, ist, Arme kommen in den Himmel, Reiche kommen in die Hölle. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, dieser reiche Mann war nicht an diesem Ort der Qual, weil er reich war, sondern weil er nicht Buße getan hat in seinem Leben. Er war nicht bekehrt. Und Lazarus hat offensichtlich Buße getan, deswegen war er an dem Ort des Trostes. Zweite, was hier nicht gelehrt wird, ist, dass wir uns den Himmel verdienen können. Durch irgendwas, was wir hier tun in dieser Welt, durch gute Werke oder so. Nee, wir können uns den Himmel nur schenken lassen. Markus, kannst du die Tür bitte zumachen? Danke. Wir können uns den Himmel nur schenken lassen von Jesus. Keiner hat den Himmel verdient. Das Beste, was wir uns verdienen können durch unsere eigenen Werke, ist die Hölle. Das haben wir uns redlich verdient. Eine einzige Sünde bringt dich in die Hölle. Das reicht, um dich von Gott zu trennen. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er sich ausgestreckt hat nach uns in Jesus. Und er hat den Preis bezahlt. Das haben wir vorhin im Abendmahl gefeiert. Und wer Jesus annimmt, wer sich ihm anvertraut, wird gerettet werden. Das ist eine Verheißung, das ist sicher. Jesus ist der Weg. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Apostel Johannes hat es im Johannesbrief schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wer den Sohn hat, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Das wird entscheiden, wo wir hinkommen, wenn wir sterben. Was hast du mit Jesus getan? Hast du dich ihm anvertraut? Dann bist du gerettet. Hast du ihn abgelehnt? Dann bist du nicht gerettet. Dann musst du deine Sünde selbst tragen und die Konsequenz dafür. Das Dritte, was wir hier sehen in der Geschichte aber, ist, dass es ein Bewusstsein gibt nach dem Tod. Nach dem Tod ist nicht alles aus. Sondern wir werden einander erkennen in der Ewigkeit. Der reiche Mann hat Lazarus erkannt, er hat Abraham erkannt. Wir werden fähig sein zu kommunizieren. Und ich glaube, ein Teil der Qualen dieses reichen Mannes war, dass er sieht, wo er hätte sein können und was er verpasst hat. Lukas 13 hat Jesus gesagt, er wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Nach dem Tod in der Ewigkeit wird es keine Atheisten mehr geben und keine Agnostiker. Alle werden sicher sein, dass es Gott gibt. Nach dem Tod wird es nur Menschen geben, die glücklich sind in Gottes Gegenwart oder Menschen, die unglücklich sind, getrennt von Gottes Gegenwart, ohne ihn. Vierte, was wir hier sehen, ist, wenn wir sterben, dann ist unser ewiges Schicksal besiegelt. Wo wir hingehen, das wird in diesem Leben bestimmt. Es gibt kein Fegefeuer, es gibt keine Reinkarnation. Das ist übrigens eine der grausamsten Philosophien, die es gibt in dieser Welt. Dumm auch eigentlich, ne? Ich habe noch keinen perfekten Menschen getroffen. Dieses Denken, du musst dich zu Gott hinverdienen und wenn du nicht gut genug bist, dann musst du nochmal geboren werden und nochmal und nochmal, bis du es eigentlich richtig machst. Und ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der es richtig gemacht hat. Du bist als Baby, jedes Baby ist genauso ein Sünder wie jedes andere. Und es wird gebraucht für krasseste soziale Ungerechtigkeit, die es gibt, um Menschen zu unterdrücken. Oh, mir geht's gut, weil ich war ja so gut in meinem vorigen Leben und naja, dir geht's schlecht. Es zeigt nur, was für ein Sünder du warst und naja, es sei einer, dem es gut schlecht geht hier in diesem Leben, weil vielleicht kannst du dir was verdienen. Aber ich möchte nicht dein Schicksal verderben, ich werde dir nicht helfen. Schau dich an in Indien. Kasten. Das ganze System. Gott sei Dank gibt es keine Reinkarnation. Kein Fegefeuer, keine Reinkarnation, keine zweite Chance. Es hat auch keinen Sinn zu beten für Verstorbene. Ihr könnt nichts mehr ändern. Das ist besiegelt. In Hebräer 9 heißt es, den Menschen ist es bestimmt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Und du selbst bestimmst in diesem Leben, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Und wie reich oder wie arm du sein wirst in der Ewigkeit. Jetzt, das ist die Hauptaussage dieser Schriftstelle. Das Leben hier zählt wirklich. Das Leben hier ist kein Spiel. Das Leben hier ist ernst und die Entscheidungen, die du hier triffst in diesem Leben, zählen. Die zählen für die Ewigkeit. Wenn du umkehrst, dich Jesus anvertraust, wirst du gerettet sein und den Himmel mit ihm verbringen. Aber wenn du dich nicht zu Jesus bekehrst, musst du deine Sünden in der Ewigkeit selbst tragen und du wirst getrennt sein von Gott. In der Hölle sein. Dreimal in dieser Schriftstelle wird diese Unüberwindbarkeit und diese Unumkehrbarkeit der Trennung zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen betont. In Vers 24 sehen wir, dass der Reiche diese Trennung gerne hätte überwunden wollen. Wir sehen auch, er hat noch immer dieselbe Einstellung wie auf dieser Erde. Selbstsüchtige, andere sollen mir dienen, versucht hier Lazarus und sogar Vater Abraham herumzukommandieren. Vers 24, und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus ebenso das Böse, jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Für die Gläubigen, hey, du kannst der Ärmste sein hier, egal wie krank du bist oder wie schlimm es für dich ist hier in dieser Welt, das ist die schlimmste Hölle, die du je erleben wirst. Aber wenn du nicht an Jesus glaubst, egal wie reich du bist und wie gut es dir geht, das ist der beste Himmel, den du je erleben wirst. Es ist wirklich der Himmel auf Erden. Es wird nur schlechter in der Ewigkeit. Vers 26. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt. Da wird es wieder betont. Damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Dein Schicksal ist besiegelt. Du hast deine Entscheidung getroffen hier in diesem Leben, was du mit Jesus tun willst. Und Gott respektiert das. Du kannst es nicht ändern. Vers 27. Er sprach, aber ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Reiche Mann hat nicht gesagt, hoho, ich hoffe, dass meine Familie zu mir kommt, hier in die Hölle, hier die Party in der Hölle, na, wie manche so daherreden. Er hat gesagt, send irgendjemanden dorthin, um die zu warnen, dass sie nicht hierher kommen, wo ich bin. Sehen auch wieder die Unumkehrbarkeit von seinem Zustand. Wenigstens hat er ein Herz für seine eigene Familie, wenn er schon kein Herz für andere Menschen hatte. Aber er konnte nichts mehr ändern. Leute, wir haben noch Gelegenheit, Dinge zu ändern. Wir haben noch die Gelegenheit, unseren Familienangehörigen Jesus zu bringen. Nutzen wir das? Wir wissen nicht, wie lange wir das noch können. Abraham aber spricht zu ihm, Vers 29, Sie haben Mose und die Propheten, das war Gottes Wort im Alten Testament, mögen Sie die hören. Sie haben Gottes Wort. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Hey, wenn sie nur ein Wunder erleben, wenn nur einer aus den Toten zurückkommt, dann werden sie sich bekehren, dann werden sie umkehren. Vers 31, er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Die haben alle Offenbarungen von Gott, die sie brauchen. Das Problem war nicht ein Mangel an Information. Das Problem waren die rebellischen, stolzen Herzen. Und ein Wunder wird dieses Problem nicht lösen. Sondern die Lösung für das Problem ist Buße. Umkehr. Erinnert euch an den Kontext. Wem erzählt Jesus die Geschichte? Pharisäern. Später wird Jesus einen anderen Mann, der auch einen Namen Lazarus hatte, einen Freund von ihm, wirklich aus den Toten auferwecken. Was haben die Pharisäer gemacht mit dem Lazarus? Sind sie umgekehrt, weil einer aus den Toten zurückgekommen ist? Nee, sie wollten den Lazarus nochmal umbringen, gemeinsam mit Jesus. Genauso, Jesus selbst ist auferstanden und er hat gesagt, das ist das eine Zeichen, was ich euch geben werde, dass ich wirklich der bin, der ich behauptet habe zu sein. Ich werde sterben und am dritten Tag werde ich auferstehen von den Toten. Das ist ein Faktum. Jesus ist auferstanden. Wie viele Menschen lehnen ihn trotzdem ab? Wer nicht auf Gottes Wort hört, der wird sich auch nicht auf ein Wunder hin bekehren. Das ist eine Ausrede, wenn jemand sagt, oh, wenn ich nur mehr Wunder hätte oder mehr irgendwie Info von Gott, dann würde ich. Nee, das ist eine Ausrede. Wir haben Gottes Wort. Lies es, reagier darauf. Das ist alle Info, die du brauchst. Das Wort an uns heute ist, verhärtet nicht euer Herz gegen Jesus, wie die Pharisäer das getan haben. Wir haben Gottes Wort. Lest es. Staunt mich immer wieder, wie viele Leute Jesus ablehnen, die noch nie die Bibel gelesen haben. Das zeigt schon, wo die Ursache ist. Das ist kein ehrliches Suchen. Rebellische Herzen. Hebräer 3, Vers 15 heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Die Bibel sagt uns auch, heute ist der Tag der Errettung. Heute ist der Tag, Entscheidungen zu treffen für die Ewigkeit. Morgen kann zu spät sein. Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast und dass du eines Tages bei Gott sein wirst? Hast du Jesus als deinen Retter und deinen Herrn angenommen? Lebst du dein Leben im Licht der Ewigkeit? Wie wirst du dein Leben leben? Hörst du auf Gottes Wort? Nutzt du deine Ressourcen, um Schätze im Himmel zu sammeln? Wichtige Fragen für uns,
heute Morgen, die wir mit nach Hause nehmen können. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort und ich möchte dir danken, dass dein Wort klar ist. Du redest nicht irgendwie mysteriös über einen Brei rum, so einen Brei rum, verwässerst Sachen, du bist ganz klar, Gott. Ich bitte dich, dass wir es genauso klar haben in unseren Köpfen und vor allem in unseren Herzen. Und ich bitte dich, wenn irgendjemand hier ist, der dich noch nicht kennt, der sich nie wirklich bekehrt hat, der nur religiös ist, aber nie wirklich ernst gemacht hat mit dir, Herr, dass heute der Tag der Erlösung ist. Diese Chance nutzen, Herr, gerettet zu werden und Gemeinschaft mit dir zu haben und gesegnet zu werden und den Himmel mit dir zu verbringen. Du bist so gut, du liebst uns so sehr, Herr, du hast alles getan. Kein Mensch muss verloren gehen. Ich bitte dich, Herr, gib uns geistliche Klarheit, dass wir uns nicht selber was vormachen. Und Herr, gib uns dein Herz. Gib uns dein Herz für die Verlorenen, für die Bedürftigen. Zeig uns persönlich und als Familien und als Gemeinde, wo du uns konkret gebrauchen willst, um deine Liebe weiterzugeben. Lass uns unser Leben nicht verschwenden, Gott. Und lass uns unsere Ressourcen nicht verschwenden, sondern wirklich weise investieren, dort, wo es ewig zählt. Darum bitte ich dich, Herr. Gib uns Barmherzigkeit und Gnade und stärk uns, dir nachzufolgen. Darum bitten wir für diese Woche. In Jesu Namen.